Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Gorlelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Büse in Frankfurt.
Am 1. und 2. April 2025 findet der Kongress Arbeitsrecht bereits zum 20. Mal statt. Sie entscheiden, ob Sie die Veranstaltung in Berlin im Steigenberger Hotel am Kanzleramt besuchen oder online teilnehmen. Zu Ihrer digitalen Teilnahme gibt es einen kostenlosen Login für eine Kollegin oder einen Kollegen hinzu. Melden Sie sich jetzt an auf www.kongress-arbeitsrecht.de. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelei, zu einer Folge Kurz gefragt. Wir sprechen heute über den Bewerbercheck. Was dürfen Arbeitgeber? Im Bewerbungsverfahren liegt es ja nahe, aussichtsreiche Kandidaten auch via Google und Social Media Plattformen zu durchleuchten und letztlich auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen. Wo liegen hier die Grenzen? Wann geht man als Personaler zu weit? Wir machen in dieser Folge einmal einen kleinen Ausflug ins Datenschutzrecht. Lieber Dr. Lelei, darf ein Arbeitgeber denn Google zu Rate ziehen, wenn er eine Hintergrundrecherche über einen Bewerber anstellt?
Ja, interessanterweise ist es so, dass das zulässig ist. Das Thema ist ja auch ja gar nicht neu, aber super aktuell. Wir haben da jetzt auch wieder mit aktueller Rechtsprechung ja zu tun. Man kann die Frage absolut einfach oder recht einfach so beantworten, indem ich sage, ja, es ist generell erlaubt, aber es gibt eben Grenzen und diese Grenzen sind relativ eng. Und zwar ist es eben letztendlich so, dass es immer einen Zusammenhang geben muss mit der Stelle, mit der quasi Qualifikation und Position des Bewerbers oder der Bewerberin. Damit fallen solche Dinge eben raus wie private Informationen und so etwas wie eine Neugierrecherche, so wird das manchmal auch von den Gerichten genannt, die ist nicht zulässig und das kann man auch nachlesen in Artikel 6 Absatz 1 Liter F der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung.
Welche Voraussetzungen müssen denn dann ganz konkret für eine solche Informationsbeschaffung vorliegen? Wie ist die Datenbeschaffung und Verarbeitung gerechtfertigt?
Das ist ein Thema, was sich in den allgemeinen Standards der rechtmäßigen Datenverarbeitung bewegt. Das heißt also, hier gibt es erstmal da keine Unterschiede. Wir haben es immer damit zu tun, dass wir ein berechtigtes Interesse, also eine Rechtsgrundlage haben müssen. Das ist der zitierte Artikel 6 Absatz 1 DSGVO. Dann gibt es aber noch weitere Dinge und die spielen in der Praxis eben eine große Rolle. Es gibt den Grundsatz der Erforderlichkeit, also nur die relevanten Daten, die für die Entscheidungsfindung relevant sind, dürfen erhoben werden. Und es gibt auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Das heißt also keine Datenerhebung, die das Persönlichkeitsrecht verletzen könnten. Was ist damit gemeint? Das sind eben diese persönlichen Dinge, die ja im Internet, online, auch in den diversen Plattformen, ob das nun Facebook ist, ob das nun X ist und so weiter, gut und schnell aufzufinden sind. Rechtmäßig ist das in vielen Fällen eben dann nicht.
Da würde ich gern ein wenig genauer hinschauen. Warum gibt es bei öffentlich zugänglichen Informationen so strenge Vorschriften? Warum muss der Betroffene hierüber informiert werden?
Die Frage ist sehr, sehr richtig. Und ich darf das mal so mich selber outen, vor vielen Jahren auch mal anders gesehen. Da wurde das noch, war das noch ein bisschen umstritten. Da wurde nämlich gesagt, und die Meinung, die fand ich auch gut, da wurde nämlich gesagt, diese öffentlich zugänglichen Informationen, das heißt also das, was die Leute online stellen, das muss doch im Zugriff sein. Da darf es doch keinen Unterschied geben, ob man da jetzt das aufruft, ob die Leute das möchten oder nicht möchten. Aber es ist eben mittlerweile so, das ist nicht mehr die aktuelle Rechtslage, es ist mittlerweile eben so, dass die öffentlich zugänglichen Informationen auch natürlich am Datenschutz gemessen werden müssen. Und da gibt es auch möglicherweise durch die weitere technische Entwicklung sonst Schwierigkeiten, Stichwort so etwas wie Profilbildung oder Eingriff in das Recht der informationellen Selbstbestimmung. Und dann, was eben sich in der DSGVO ja auch wiederfindet, nämlich in Artikeln 13 und 14, die Bewerber müssen wissen, wer und was für sie im Bewerbungsverfahren relevant ist, also in welchem Umfang diese Daten genutzt werden. Da ist das große Stichwort eben die Transparenz.
Ja, das überzeugt ein wenig, denn sich hat der Bewerber, der Betroffene, ja auch unter Umständen keine eigene Entscheidungsgewalt darüber, was veröffentlicht wurde über ihn und dann im Netz steht. Ich versuche es trotzdem nochmal auf einem anderen Weg. Ist denn das auf Social-Media-Plattformen etwas anders zu sehen, wenn wir das übertragen? Denn dort, ich denke hier vor allem an LinkedIn, werden Informationen ja ganz bewusst und gezielt an einem Ort abgeladen zum Zwecke des beruflichen Fortkommens.
Das ist so und da ist es sicherlich auch richtig und wichtig, eine Unterscheidung zu treffen, denn grundsätzlich sind das in diesen beruflich orientierten Netzwerken, so sagt man das ja auch, LinkedIn oder Xing, da ist es etwas anders und da wird gesagt, aus meiner Sicht auch zu Recht, auch von den Gerichten, Informationen, die dürfen verwendet werden für die beruflichen Zwecke, was eben auch ein Bewerbungsverfahren ist. Allerdings da auch eben wieder die Einschränkung nur für die berufsrelevanten Zwecke und nur die berufsrelevanten Informationen dürfen verwendet werden und dann eben nicht der Sprung in andere Netzwerke, zum Beispiel die privaten Profile auf TikTok oder auf Instagram oder was auch immer da noch eine Rolle spielt. Das geht nicht, das geht zu weit, da verlässt man eben wieder diesen beruflichen Kontext.
Komme ich also auch nicht mit dem Argument Unternehmenskultur, ich muss wissen, ob dieser Mensch passt ins Team weiter?
Ja, das muss ich ja wissen und das ist auch ein absolut berechtigtes Interesse. Die Frage ist, ob ich dazu tatsächlich diese Online-Recherche brauche, die dann ja über die Recherche in den sozialen Netzwerken, den beruflich bezogenen sozialen Netzwerken hinaus ginge. Das wage ich zu bezweifeln und da würden sicherlich auch Gerichte immer darauf verweisen, dass man sagt, naja, so etwas wie das Passen ins Team ist ein berechtigtes Arbeitgeberinteresse, aber dafür kann man ja zum Beispiel auch eine Probezeit vereinbaren und durchführen, um das sozusagen in persona und nicht nur online herauszufinden.
Ja, dann hätte man letztlich auch ein geeigneteres und sehr viel milderes Mittel zur Hand. Was folgt denn aus einer Missachtung der DSGVO?
Die Geldbußen und die Sanktionen, die die DSGVO vorsieht, sind groß, also weitreichend, das sind die berühmten Bußgelder, die eine Rolle spielen, bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes, je nach Schwere des Verstoßes. Das kann man nachlesen in dem Artikel 83 DSGVO. Was allerdings in der letzten Zeit eine viel größere Bedeutung erlangt hat, das sind die Schadenersatzansprüche von Betroffenen. Die können nämlich auch Schadenersatz geltend machen. Das steht im Artikel 82 DSGVO drin. Und da gibt es eine relativ frische Entscheidung, zum Beispiel des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf aus dem April diesen Jahres, die gesagt haben, auch bei so einer Google-Recherche, das ist etwas, was A, zulässig ist in diesem berufsbezogenen Kontext, aber du musst darüber informieren, Arbeitgeberin. Du musst also informieren darüber, dass du diese Informationen erlangt hast. Das hast du nicht getan und deswegen gibt es einen Schadenersatzanspruch. Aber der Höhe nach wächst das nicht in den Himmel. Da sind 1000 Euro ausgeurteilt worden. Also da ist man Meilen und Kilometer und Lichtjahre weit entfernt von diesen Millionenbeträgen, die da manchmal eine Rolle spielen. Aber das Ganze ist durchaus im Fokus der Arbeitsgerichte.
Wollen wir nochmal ins Allgemeinere gehen? Viele halten das Ganze für zu viel, andere für zu wenig. Aber wo stehen wir denn im Moment in Sachen Datenschutz? Welche relevanten Vorschriften gilt es zu beachten und was kommt in Zukunft auf uns zu?
Wir können auf jeden Fall natürlich sagen, dass wir im Moment den Rahmen vorgegeben haben durch die DSGVO und das Bundesdatenschutzgesetz, das BDSG. Zukünftig soll es ja noch etwas geben wie die E-Privacy-Verordnung. Das wäre etwas auf EU-Ebene, wo auch noch der Abstimmungsprozess läuft. Das betreffe dann so etwas wie den Schutz elektronischer Kommunikation. Aber bis vor einigen Tagen, hätte ich jetzt fast gedacht, konnte man sich noch Hoffnung machen, dass es möglicherweise in dieser Legislaturperiode noch zu dem seit Jahren und Jahrzehnten in der Mache befindlichen Arbeitnehmerdatenschutzgesetz kommen könnte. Da wurde auf einmal ein Entwurf auch in den sozialen Medien zirkuliert. Der war relativ weit ausgearbeitet und der wurde auch schon diskutiert. Das ist allerdings durch das Zerbrechen der aktuellen Regierungskoalition wohl in weite Ferne gerückt, beziehungsweise ich halte das für ausgeschlossen, dass das noch kommt. Alter, da werden wir uns also im Datenschutz erstmal mit den Dingen zufrieden geben müssen, die wir haben.
Bleibt die Hoffnung, dass das aufgegriffen wird von der nächsten Regierung, denn da waren wir ja schon relativ weit. Wie sieht die ganze Sache dann eigentlich im Arbeitsverhältnis aus? Welche Daten werden hier nach dem Bundesdatenschutzgesetz zunächst für das Beschäftigungsverhältnis erhoben? Was ist die konkrete Grundlage hierfür?
Das muss man sehen, dass da, und da bestätigt sich ja auch wieder, dass Datenschutz, wenn der richtig angewandt wird, eben kein Hemmschuh ist und auch keinem Unternehmen wie ein Mühlstein, manchmal wird das ja so ein bisschen komisch beschrieben, wie ein Mühlstein um den Hals hängt. Das ist ja wirklich übertrieben. Ich halte es auch für Unsinn, wenn er richtig angewandt wird, der Datenschutz natürlich, also mit Augenmaß. Und ich finde, das zeigt auch klar die zentrale Norm des Arbeitnehmerdatenschutzes noch zur Zeit, nämlich den Paragraphen 26 BDIG. SG, der ja regelt die Datenverarbeitung zur Begründung, Durchführung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen. Und die typischen personenbezogenen Daten sind dann natürlich so etwas wie Name, Adresse, Kontodaten, Qualifikationsnachweise oder Leistungsbewertungen einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers. Also hier haben wir es mit einer altbekannten und ich will auch sagen bewährten datenschutzrechtlichen Grundlage zu tun.
Ja, das liegt auch auf der Hand. Inwiefern muss denn der Mitarbeiter über die Verwendung dieser selbstverständlichen Daten informiert werden?
Ja, die Informationspflichten sind gegeben. Die Informationspflichten ergeben sich ja auch aus der Datenschutzgrundverordnung. Und da kann man zum Beispiel reinschauen in Artikel 13 DSGVO, aber eben auch, und das sichert ja die Informationspflichten, in den Auskunftsanspruch, der ja fast schon berüchtigt ist, Artikel 15 DSGVO. Warum berüchtigt? Weil der ja teilweise, unsere Hörerinnen und Hörer wissen das, im Prozessen bei den Arbeitsgerichten manchmal, ich will mal vorsichtig sagen, etwas zweckentfremdet wird oder mit anderen Zwecken unterlegt wird. Aber hier sieht man eben, dass das Datenschutzrecht von diesen Informationspflichten, von der Transparenz über die Datenverarbeitung lebt.
Dann würde ich gerne den Zeitpunkt unseres Ausgangsproblems einmal verlagern. Welche Regeln gelten denn hier im Arbeitsverhältnis bei einer Hintergrundrecherche zu einem Mitarbeiter aus gegebenem Anlass, beispielsweise Verdacht auf Fehlverhalten, was ja vielfältig sein kann?
Ja, das ist sogar mittlerweile ja fast ein Standard, kann man sagen. Früher waren das so Ausnahmefälle, da wurde dann mit großem Hallo ein E-Mail-Konto überprüft. Das war so ein Highlight dann manchmal auch für die IT-Abteilungen. Mittlerweile gehört das zum Handwerkszeug, weil eben ja viele dieses Fehlverhalten tatsächlich auch in sozialen Medien dokumentiert ist, ob das nun Fotos sind, die gemacht werden oder andere Äußerungen oder Videos oder was auch immer man da finden kann. Das heißt also, diese Hintergrundrecherche bei Verdachtsfällen auf Vertragsverstöße, das ist fast Alltag in vielen Unternehmen, wo so etwas vorkommt. Und das ist auch zulässig. Die verdachtsabhängige Recherche ist natürlich zulässig. Die ist nicht zulässig ohne Anlass und einfach mal so. Und das sind Dinge, die auch von den Gerichten abgesegnet worden sind. Und möglicherweise hat man es da auch noch auf der Ebene der Mitbestimmung mit dem Betriebsrat zu tun. Das kommt ein wenig darauf an, wo sich das jetzt bewegt, wo das möglicherweise auch in Betriebsvereinbarungen festgeschrieben worden ist. Aber letztendlich ist es so, dass begründete Verdachtsmomente auch die Recherche, die Hintergrundrecherche im Netz online das erlauben.
Lassen Sie uns zum Abschluss auch zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses kommen. Was geschieht mit den erhobenen Daten und gespeicherten Daten? Wo findet man entsprechende Fristen zur Aufbewahrung?
Interessanterweise ist es ja erstmal so, dass die DSGVO in einer relativ barschen Weise, barsch gar nicht böse gemeint, aber doch so, dass man sagt, das ist schon etwas schwieriger. Im Artikel 17 nämlich sagt, dass es ja ein Recht auf Vergessen gibt, nicht? Das heißt also, das ist die Standardsituation, das Recht auf Vergessen. Und danach hat man es im Arbeitsverhältnis komischerweise nicht mit einer einheitlichen Regelung zu tun. Das sollte sich jetzt nicht ironisch anhören mit dem komischerweise. Nicht mit einer einheitlichen Regelung zu tun, denn Grundsatz ist ja, und das ist das Recht auf Vergessen, dass Daten zu löschen sind, wenn sie nicht mehr erforderlich sind für das Arbeitsverhältnis. Und es gibt aber Entgeltabrechnungen, es gibt Arbeitszeugnisse, es gibt sonstige handelsrechtliche Vorgaben, die Aufbewahrungsfristen vorsehen bis zu 10 Jahren, teilweise eben noch darunter, 3 Jahre gibt es auch. Das heißt also, ich muss als Arbeitgeberin immer belegen können, dass ich die Daten noch brauche, dass es also noch notwendig ist, die Daten zu verarbeiten bzw. zu speichern. Und dann muss ich auch, und das sind ja die berühmten Löschkonzepte, die vorzuhalten sind, die durchzuführen sind, muss ich belegen können, dass ich die Daten, die ich nicht mehr brauche für die Arbeitsverhältnisse, für die beendeten Arbeitsverhältnisse, dass die vorschriftsmäßig und technisch adäquat gelöscht werden.
Vielen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Psst.
eine kleine Empfehlung des Hauses, das AUA-Abo. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.